England at its best. Der große Britpod.
Präsentiert von Romans TV. Mit Alexander Klaus Stecher und
Klaus Behling.
Heute über eine der aufregendsten Grafschaften Großbritanniens, Cornwall. Und wir wollen noch ein bisschen in unserer englischen Sehnsuchtslandschaft Cornwall verbleiben. Die Zuschauer von Romans TV, die kennen ja Cornwall besonders gut aus diesen Rosamunde-Pilcher-Verfilmungen, die du, lieber Klaus, ja als damaliger Erfinder dieser Reihe fürs ZDF entwickelt hast und die seither wirklich ein Riesenerfolg, man kann eigentlich sogar sagen, eine Marke geworden sind und das seit fast 30 Jahren. Und daraus begründet sich ja auch deine und meine Liebe zu Cornwall an sich, nachdem ich auch in vielen dieser Verfilmungen als Schauspieler mitwirken durfte, erfreulicherweise.
Ja, und heute starten wir mit einem ganz besonders inspirierenden Besuch in einem der schönsten Küstenorte Cornwalls. Er liegt auf der Nordseite des Landes, also am Atlantik. Der kleine Hafenort heißt Port Isaac. Mm. Kenner haben sich schon lange in ihn verliebt, aber erst durch eine weltberühmte TV-Serie, die in Deutschland auch auf Sky zu sehen ist, wurde Port Isaac zu einem richtigen Publikumsmagneten.
Ja, und obwohl der echte Ort Port Isaac in dieser Serie immer den erfundenen Namen Port Wren trägt, die Serie heißt, und da wird es jetzt bei manchen wieder klingeln, Doc Martin. Und die handelt von einem sehr schrulligen, bärbeißigen Chirurgen aus London, der witzigerweise kein Blut mehr sehen kann und eine Landarztpraxis in Cornwall übernimmt, nicht ahnend, dass die Patienten dieses kleinen Fischerortes von ihm vor allem menschliche Zuwendung erwarten. Aber das überfordert den irgendwie total und führt zu irren Situationen eigentlich. Ne?
Das Haus ist doch...
Sorry, do you know where the house from Doc Martin is?
Yeah, straight on down, just keep going right to the bottom and then look up and he's got like a brown...
Ah, it's a sign there. Wonderful.
Yeah.
Thank you.
So, schau mal, Alexander. Jetzt gehen wir hier ein bisschen die Straße hoch.
Ja. Ja?
Die Leute da vor uns mit dem Kind, die wollen da sicher auch hin.
Ach so.
die haben doch schon ihre Kameras gezückt. So, und wenn du jetzt... Achtung. Wenn du jetzt hier das nächste Haus, wenn du hier nach links schaust, da mit der kleinen Terrasse zur Hafenseite hin.
Und das soll es sein.
Ja, da, kennst du es nicht, da hat doch Doc Martin immer gefragt.
Ach so, ja.
So, und jetzt drehe ich um und schaue nach rechts.
Mensch, hier geht ein Wind am Meer, das ist ja Wahnsinn.
Ja, deswegen wohnen hier auch die Fischer, die abgehärtet sind.
Das glaube ich.
So, und jetzt schaust du nach rechts, darunter zum Hafen. Und da gibt es ein kleines Lokal namens The Moat. Siehst du es gleich rechts, wo es
schön,
ins Wasser geht?
Ja.
So, und da gehen wir jetzt runter und lassen uns noch ein wenig über den Ort und vielleicht auch über die Serie erzählen. Und außerdem, und das ist der besondere Clou, gibt es da die besten Fish and Chips weit und breit.
Oh, da habe ich jetzt richtig Hunger. Los geht's.
Ja.
Klaus, jetzt sind wir mal eingekehrt in diesem schönen Restaurant. Die Fish and Chips sollen hier wirklich berühmt sein. Ich glaube, du hast die ja schon mal gegessen hier, ja?
Lass dich überraschen. Eine wirkliche Perfektion. Und du wirst es gleich selber erleben.
Oh, da bin ich jetzt mal gespannt.
Was ich vor allem hier beeindruckend finde, draußen vor der Tür rollt der Atlantik in den Hafen.
Ja.
Jetzt kommt die Flut. Du kannst sehen, da gegenüber ist ja die berühmte Lifeboat, die Rettungsstation. Und hier erlebst du, lieber Alexander, tatsächlich das Leben in einem kleinen, doch wirklich auch sehr romantisch gelegenen Ort an der Nordküste. Typisch dafür sind natürlich die steilen Hänge, die Wege. Es geht immer steil runter zum Hafen, dann sind kleine Buchten. Und auch wenn jetzt natürlich hier nach dem Erfolg von Doc Martin das ein Touristenplatz geworden ist, findet man immer genügend in Zeiten des Jahres, wo das ganz verschlafen ist.
Das wollte ich ja jetzt mal richtig ansprechen. Dieser Ort, Port Isaac, ist eigentlich mittlerweile in unendlich vielen Ländern dieser Welt berühmt geworden durch die Serie von der BBC, glaube ich, oder was war das? Ja. Durch die Serie Doc Martin. Die haben 2004 mit den Dreharbeiten angefangen und sind jetzt schon in der 10. Staffel. Ich glaube, das ist jetzt dann die letzte. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Ich meine, du weißt ja selber als Produzent der Pilcher-Filme, wie man einen Erfolg landen muss. Aber Doc Martin ist ja eine unsagbare Geschichte.
Es ist ein Welterfolg.
Ja.
Und es ist eine Geschichte, die auch... oh, da kommen unsere Fish and Chips.
Jetzt gibt es die Fish and Chips.
Aber gar nichts weiter. Mehr, jetzt doch, wollen wir dir erstmal...
Da reden wir weiter, das sage ich dir.
Ich werde dir erstmal erklären, wie die Chips... Wir kommen gleich drauf zurück.
Ja?
Jetzt will ich erstmal sehen...
Ach so, du willst jetzt erstmal die Fish and Chips testen.
Ja, ich würde jetzt sagen... So, jetzt schauen
wir die fangen wir jetzt mal an.
Was ist denn das eigentlich hier?
Diese grüne, das ist ein Mousse aus Pies, also aus Erbsen. Man kann die Erbsen für Fish and Chips ja bestellen, entweder als feste Erbsen oder als Erbsenmus. So,
jetzt schau dir an, ein schmales, goldbraunes Stück, so wie Fish and Chips sein müssen.
Ja.
Unter der knusprigen Haut verbirgt sich Dosh. Und schau dir auch mal die Chips an. Die gibt es ja in kleiner und größerer Form.
Aber sag mal, das ist doch eine Riesenportion. Wo soll denn das reingehen? Das ist ja...
Normalerweise brauchst du ja zum Essen immer noch 2-3 Möwen,
ja,
die mitessen.
Okay. Aber heute sind wir drin,
das haben wir jetzt heute hier nicht. Aber so, die gehören eigentlich an der Küste dazu. So.
Oh, wow.
Sieht tatsächlich lecker aus.
Man beißt ins Meer rein, ja? Das ist ein ganz toller Geschmack, muss ich sagen. Ja. Das Einzige, das Salz fehlt immer ein bisschen bei den Engländern.
Aber hier, wenn du hier siehst, hier ist sogar mehr Salz drüber. Vielleicht hat man das bei dir nicht gemacht.
Der ist nicht so mit so einer fetten Panade, wo man schon satt ist nach dreimal Beißen in die Panade, sondern das ist sehr edel gemacht. Überhaupt habe ich ja das Gefühl, dass in England ein Stil stattfindet, wo man jetzt das Essen ein bisschen schöner auch
absolut
herrichtet.
Ich entsinne mich an frühe Besuche, also als ich in den 90er Jahren viel hierher kam, war die Küche in einem doch...
Sag ruhig desolat.
Wenn wir nicht über London reden, das ist nochmal eine Ausnahmeerscheinung, immer gewesen, aber hier auf dem Land in einem kläglichen Zustand. Alles war entweder überkocht oder zu wenig gekocht oder es lag einfach nur auf dem Teller und war die in ganz Europa berüchtigte, nicht so gute englische Küche. Das hat sich total geändert.
Du findest
heute in vielen Orten tolle Restaurants, kleine Restaurants mit Köchen, die in London gearbeitet haben oder sonst wo in der Welt. Sehr spannend geworden, die Szene.
So, nochmal zurück zu, also ich bin übrigens begeistert von diesem Fish and Chip. Das ist so zart und so lecker.
Absolut, du musst doch mal das Püree probieren.
Ich glaube, das sind meine besten Fish and Chips, die ich jemals gegessen habe.
Das habe ich dir schon vorher gesagt. Ich kannte sie ja.
Oh.
Und habe mich oft daran erinnert. Also, Hammer. Alex, zurück zu
Doc Martin.
Also, wie gesagt, 10 Staffeln. Die 10. wird nächstes Jahr gesendet. Dann ist das Ganze zu Ende. Ein riesen Welterfolg. In Deutschland interessanterweise für mich unbegreiflich von ARD und ZDF verschmäht.
Warum?
Keine Ahnung,
warum. Du hast so lange in dem Laden öffentlich-rechtlich gearbeitet. Was haben die denn falsch
gemacht? Keine Ahnung. Vielleicht hat man gedacht, wir haben ja schon Pilcher, jetzt brauchen wir das nicht mehr. Schwerer Druckschluss, denn es ist überall ein Erfolg geworden. Und dann hat ja Sky hat es, glaube ich, gehabt.
Ja. Und jetzt haben es die Streaming-Dienste eben, Netflix und Prime Video und so weiter, da habe ich mir ja zum ersten Mal runtergezogen.
Da habe ich sie auch alle gesehen und viele meiner Freunde sehen es. Und es hat ein gewisses Suchtpotenzial. Also man kommt, wenn man nicht aufpasst, schnell in diese Situation von Binge-Watching. Also da hast du mich mal Binge-Watching sehen.
Ja, was des einen freut, ist des anderen leid bekanntermaßen. Und Leo, der Wirt vom Moat, der auch ein bisschen Deutsch spricht, der kann davon ein wirkliches Lied singen.
Manchmal. Wir alle sind zufrieden, wir haben die Touristen hier, das bringen euch und Business. Aber manchmal ist es ein bisschen zu viel, wenn wir kann nicht operieren, wenn wir nicht arbeiten, wir haben zumachen. Weil wir haben nur eine Kapazität. Für unser Restaurant sind es nur 30, 40 Personen. Und dafür wir haben 100 und 200 Personen wollen einkommen. Und wir sagen nein, und sie sind also böse. Weil sie, und, so, und dafür macht es uns ein bisschen aggressiv und böse auch. Weil wir können. Das ist keine Possibilität, das ist unmöglich.
Aus wie vielen Ländern kommt denn Doc Martin? Wird er überall gesehen?
Ja, überall. Ich habe gesehen von Neuseeland, von Australien, von Kanada, auch Italien, auch Deutsch, viel Deutsche auch. weil Deutsche, ich habe nie, ich hab nicht gewusst, da Doc Martin können so viel, weil mehr Leute als meine Mutter guckt die Rosamunde Pilcher.
Ja.
Das ist Rosamunde Pilcher.
Das ist der Erfinder von Rosamunde Pilcher.
Yeah.
He founded the Rosamund Pilcher.
No.
Yes, he was the man who did that. Yeah.
My mom was just a massive fan. She watches every single time and every episode she can.
Ja, das freut unseren Klaus Billing sehr, das Pilcher-Lob von Leo. Das geht doch runter wie Butteröl, oder, Doktor?
Ja, natürlich freut mich, dass wir nach 30 Jahren die Pilcher-Zuschauerschaft auch international noch so stark ist. Aber jetzt, lieber Alexander, fahren wir zu einem Ort, den du ja auch gerne noch mal wiedersehen wolltest, nämlich zu einem berühmten Herrenhaus. Und was glaubst du, wie das heißt?
Ah, Lanhyde Rock.
Ja, und von dem kleinen Städtchen Bodmin nur 10 Autominuten entfernt.
Los geht's.
Klaus, ein wunderbarer Ort, von dem ich gesagt habe, wir müssen ihn besuchen, weil ich auch hier mal die Freude hatte, einen Film drehen zu dürfen, ist das Herrenhaus Lanhyde Rock in dem Ort Lanhyde Rock in der Nähe von Bodmin, also gar nicht so weit entfernt von einem zentralen anderen Ort. Und hier hat ein Stück Geschichte stattgefunden und auch das wieder ein Beispiel von einem Haus, das von der Familie, glaube ich, in den 70ern aufgegeben worden ist, der originale adeligen Familie, weil es dann in den Besitz des sogenannten National Trust gekommen ist. Was hat es eigentlich mit diesem National Trust nach deinem Wissen auf sich?
Und der National Trust ist ja etwas, was jedem Reisenden in Cornwall oder auch sonst wo in Großbritannien begegnet. Eine fantastische Organisation, stammt, glaube ich, von 1890.
95, genau.
95, ja. Und war gedacht dafür, Denkmäler, die aus den Familien nicht mehr finanziert werden konnten, also das sind große Anwesen, das sind auch Industriedenkmäler, denen eine Zukunft zu geben und sozusagen aus Charity-Zwecken dafür einen Trust zu gründen. Und das ist heute eine sensationell große Gemeinschaft.
Octavia Hill hat das Ganze damals angestoßen und sie wollte unbedingt, dass nicht nur der Trust diese Häuser kauft, weil sich die Leute das nicht mehr leisten können, die da drin gewohnt haben, sondern damit nicht irgendwo der Staat später vor sein Haus wie Lanhyde Rock dann irgendwie ein modernes Bauwerk bauen könnte oder den Garten abzwickt und sagt, da machen wir jetzt mal Eigentumswohnungen.
Ja, Moment. Und es gibt noch einen dritten Grund, der war sehr berechtigt. In England sind über viele Jahrzehnte die Steuern extrem hoch gewesen. Also viele adlige Familien haben ja schon zur viktorianischen Zeit die Steuer bei der Übergabe in die neue Generation kaum aufbringen können. Man kann sich das ja leicht vorstellen. Also ich kenne ja auch einige Lords, die mir erzählen, ja, sie machen den Garten mit ihrem Sohn, mit ihrer Tochter. Dann muss das Dach wieder neu gedeckt werden. Da geht wieder eine Million drauf. Und die leben relativ bescheiden und sind natürlich dankbar, wenn irgendwann, wenn diese Frage wieder auftaucht, wie erhalte ich mein Anwesen für die Nachwelt, möglicherweise der National Trust zu Hilfe eilt.
Das Tolle, gleich nach dem Krieg waren die Steuern so hoch bis in die 70er Jahre, zwischen 80% und 90%.
Ja, im Krieg sogar ja 97%.
Das muss man sich doch mal
vorstellen.
In den
70ern noch, in den 1970ern bis 90%. Das war ja auch der Grund, warum wahnsinnig viele wohlhabende Menschen das Land verlassen haben, auch viele Schauspieler und viele Industrielle.
Und derzeit zählt dieser National Trust rund 200 historische Gebäude. Da sind Gärten drin, 47 industrielle Bauwerke, Mühlen, Kirchen, Kapellen, sogar einige Pubs und 19 Schlösser. Aber das erste Haus, das sozusagen direkt freiwillig an diesen National Trust gegeben wurde, war das Cossyhill-Haus von der Familie Edgecumbe. Die haben gleich eingesehen, also können wir uns alles nicht mehr leisten. Wir schenken das mit dem gesamten Grundstück auch, ja, diesem Trust. Und der Vorsteher von dem Trust ist ausgerechnet auch noch Prinz Charles. Und der sorgt dafür, dass reiche Leute Geld spenden und die freiwilligen Helfer, die ja da drin alle irgendwie 600.000 Euro Umsatz ranschaffen müssen, um diese Häuser zu erhalten, dass die immer ihr Geld abgeben und dass das Ganze schön erhalten bleiben kann. Ja.
Interessanterweise hat man ja für die Frage des Übergangs aus dem Privatbesitz der Familien in den Trust auch eine elegante Lösung gefunden, damit man das den, also gerade die ältere Generation der Eigentümer ein bisschen noch das Gefühl hat, es sei ihrs, bekommen diese Familien dann ein lebenslanges Wohnrecht in einem Teil des Hauses, in einem Flügel, wo auch immer. Und der andere Teil ist bereits für die Öffentlichkeit geöffnet. Und erst nach dem Tod dieser Leute geht das in den Trust wirklich über.
Man kann sagen, 3 von 4 Sehenswürdigkeiten, Herrenhäusern, Schlössern, die in England rumstehen, werden vom National Trust verwaltet. Ich kannte da mal eine wunderbare Lady und ihren Lord, und die haben ein wunderbares Haus, Pencarrow House, und da gab es gerade mal wieder ein Dach zu richten, und da habe ich gesagt, Mensch, geben Sie es doch dem National Trust. Hat sie gesagt, nein, das will sie auf gar keinen Fall. Lieber bringt sie das Geld selber auf, denn wenn sie das macht, dann ist zwar das Dach gerichtet, aber das Haus auch nicht mehr ihres. Also die hat es noch nicht so ganz verstanden, aber die konnte sich wahrscheinlich bis in die heutige Zeit noch
hinleisten. Ja, solange man das erhalten kann, versucht man natürlich mit den Familien das hinzukriegen.
Aber was toll ist, ohne vielleicht das bewusst geplant zu haben, hast ja du mit deinen Pilcher-Fans, die du mal initiiert hast, und ich habe es ja öfter erlebt, wenn ich mitgespielt habe, dafür gesorgt, dass diese Häuser wunderbar von Touristen besucht worden sind, wo dann auch private Familien, die die Schlösser noch nicht irgendwie in Trust gegeben haben, einen guten Eintritt bekommen haben und dann eben wieder ihr Dach richten konnten, ja, durch die Zuschauer.
Ein Cornwall-Besuch ohne Besuch dieser Herrenhäuser hat de facto nicht stattgefunden. Nein, es ist einfach so. Auch die alten Kirchen, auch übrigens große Parks. Also wenn du zum Beispiel einen Park wie Trelissic Garden, gehört dem National Trust und wird liebevoll erhalten dort von den Gärtnern. Und klar, der Effekt ist, dass viele Touristen sich das anschauen. Die Engländer werden meist Mitglieder, sodass dann mit der Mitgliedschaft du auch die Anlagen jederzeit überall in Großbritannien besuchen kannst. Also eine tolle Einrichtung, und ja, dadurch ist viel erhalten geblieben.
Was mir aufgefallen ist, ein Großteil dieser Herrenhäuser wurde ja von hohen Adeligen besetzt sozusagen gehalten über Jahrhunderte hinweg, und meistens waren von denen auch welche im Oberhaus oder im englischen Unterhaus politisch tätig, ja, auch in Cornwall natürlich, in Devon, in ganz England. Und die, die es sich leisten können, die haben es bis heute behalten, und bei manchen ging es eben auch nicht mehr, was ja oft eine traurige Geschichte ist, obwohl der Adel ja in England gar nicht abgeschafft wurde. Nur zum Beispiel in Deutschland und Österreich wüsste ich jetzt, dass der Adel abgeschafft ist. Ne?
Nein, England hat ja immer noch eine große Funktion, und einmal im Jahr vergibt die Queen neue Adelstitel. Nein, zweimal sogar, im Sommer und zu Neujahr.
Soweit ich mich erinnere. Lassen,
ja? Nein, nicht nur zum Ritter, da geht es ja auch um etwas einfachere Titel, bevor man Sir oder Dame wird, was die Entsprechung für die Damen ist, was ja Daphne du Maurier zum Beispiel war, gibt es ja noch verschiedene Titel, OBE und so weiter,
Order of the British Empire
und so. Also,
OBM und so weiter.
Ja, das ist eine Tradition, die ja bis heute anhält. Also da sind die Titel mitnichten abgeschafft, sondern es werden neue geschaffen.
Da bewundere ich ja, dass du dir deinen Doktor richtig erarbeitet hast. Ne?
Ja, mit harter Arbeit und ohne,
in der Wissenschaft.
Und ohne abzuschreiben, ja? Und in der Wissenschaft.
In der Literaturwissenschaft?
In der Literaturwissenschaft.
Boah, jetzt sag
unter
noch mal
anderem, unter anderem über englische Literatur. Also ja,
deswegen
dafür
bist du auch noch so ein
hat
guter
mir leider Autor keiner geschenkt. Also schon der Eingang zu dieser Anlage ist ja eine Sensation. Man schreitet durch ein gewaltiges, großes Torhaus auf den Innenhof. Und dann sind rechts und links die Seitenflügel. Man schreitet auf das Haupthaus in der Mitte zu. Also ein großer Innenhof lädt dazu ein, die Anlage zu besichtigen.
Also als ich das letzte Mal vor einigen Jahren hier war, da konnte man noch fast vor der Haustür parken. Jetzt, für alle, die es wissen wollen, muss man irgendwie ziemlich weit laufen und irgendwo außen
parken. Naja, ziemlich weit, also ein paar hundert Meter. Ich weiß, es wird dir schwer gefallen sein, Alex, weil du zu viel Scones gegessen hast heute.
Die kann ich mich mir jetzt wieder abtrainieren.
Aber irgendwie haben wir es ja geschafft. Wenn du innen bist, kommt wirklich eine große Überraschung. Du findest eine noch voll eingerichtete, originale Küche der Familie Robarts, die das zuletzt hatte. Du findest eine große, endlos lange jakobinische Galerie. Du findest die Räume, in denen man die Gesellschaften und Bälle gegeben hat.
Und es ist eine Verbindungsgalerie, ja, die einen unglaublichen Blick in den französisch gestalteten Garten erlaubt. Und da werden immer Klavierkonzerte gemacht, die berühmten Klavierkonzerte, die hier aufgezeichnet werden. Also ich habe mir da mal eine CD gekauft, ist wirklich herrlich. Ja. Und der Gärtner, der hier zu tun hat, mein lieber
über Skiwa, der muss sich eine goldene Nase verdient haben.
Nach meinem Gefühl ist das, glaube ich, das am originalsten für unser Feeling erhaltenen Herrenhaus, das das Leben dieser Jahrhunderte widerspiegelt.
Die adeligen Besitzer von Lanhydrock House, Lord Robartes und seine Familie, gehörten ja zu den seriöseren Vertretern des englischen Adels. Aber gerade auch in diesen Kreisen gab es da schon sehr viele exzentrische Exemplare. Man denke zum Beispiel an den berühmten Sir George Sitwell, seines Zeichens vierter Baronet, der von 1860 bis 1943 lebte. Aber jetzt stellen Sie mal bitte kurz diesen prächtigen Familiensitz der Sitwells vor. Heißt übrigens Rhenish Hall in Derbyshire. Und Klaus, ich glaube, His Lordship war so eine ziemlich skurrile Figur, oder?
Ja, die Engländer haben ja die Skurrilität und die Exzentrik geradezu erfunden. Mhm. Und dieser Sir Sitwell, der ja auch Parlamentsmitglied war, wollte sein Leben lang was ganz anderes sein, nämlich ein Erfinder und Schriftsteller.
Ach.
Leider beides ohne Erfolg, wie man heute weiß. Das hat ihn aber überhaupt nicht daran gehindert, so sinnvolle Dinge zu erfinden wie ein Mini-Revolver, mit dem man Wespen erlegen konnte, oder noch praktischer eine Zahnbürste, die ein schottisches Liebeslied spielen konnte. Wer brauchte sowas? Aber nicht mal die Kühe auf seinem Landsitz hatten Ruhe vor ihm, weil da hat er sich was ganz Feines überlegt. Er ließ sie nämlich alle mit chinesischen Blumenmustern bemalen. Und man stelle sich mal die großen Augen der Landbevölkerung vor. Wahrscheinlich haben die gedacht,
das ist eine neue Rinderrasse.
Genau, ja. Ja. Na, auch sonst war Sir Sitwell sehr, sehr eigenwillig. Eine Ahnung davon bekam auch das berühmte Eton College. Du weißt, das Eton College ist eines der teuersten und berühmtesten Colleges. Da muss man sein Kind ja schon als Baby anmelden.
Ja, so Nähe Schloss
Und natürlich Winzer war auch sein Sohn Osbert dort angemeldet, wie sich das gehört. Und er kam irgendwann auf die Idee, dass man doch nicht unbedingt mit Geld bezahlen müsste, sondern mit Naturalien. Und da hatte er besonders Kartoffeln und Schweine aus seinem Gut im Sinn. Und nun rate mal, was die Herren im Eton College dazu gesagt haben. Die haben gesagt, Bullshit, und haben ihn wieder nach Hause geschickt und er war zu Tode beleidigt.
Aye.
Auch sonst hat er sich eine Menge geleistet, indem er zum Beispiel, er ist gerne auf Reisen gegangen und hatte auch noch ein Haus in Italien, seine Reiseapotheke mit dem Medikamentenvorrat besonders beschriftet hat.
Echt?
Nämlich falsch. Mit falschen Bezeichnungen. Mit kindlicher Freude hat er sich dann wahrscheinlich vorgestellt, wie er einen Dieb mit diesem Trick in die Verzweiflung getrieben hat,
ja,
weil der natürlich die falschen Medikamente genommen hat.
Ja, aber er hätte ja im Zweifel dann irgendwie fast noch sterben können. Aber
ja,
das war die Strafe dann.
Das war die Strafe, die gerechte. Oh ja, und dann hat er natürlich auch sich als Literat versucht. Aber über dieses Thema muss man nicht so furchtbar viel sagen, denn drucken wollte das keiner. Obwohl es doch eigentlich hochphilosophische Themen waren.
Ja?
Er hat zum Beispiel Werke geschrieben wie Der Nutzen des Bettes oder Die Geschichte der Gabel. Ja, aber wer wollte das schon lesen?
Das ist die Frage. Also das muss ich euch jetzt noch mal beschreiben. Ich bin hier in St. Agnes Bay und da gibt es ein Haus, da steht Driftwood Spears Brewery. Das soll die kleinste Brauerei im gesamten Königreich sein. Da gehe ich jetzt mal rein. Oh Gott, da steht closed, aber ich sehe Leute drin. Ich guck mal. Hello, hello. May I come in because it's written closed here? I'm Alexander. Nice to meet you. Who are you?
Nice to meet you. My name's Mike.
Mike, you are the chief from this brewery.
Yes, I'm the head brewer at this brewery, at Driftwood Spears Brewery.
Oh, wow. Yeah. You know, I came from Bavaria, where we think have the best beer in the world. But you think you have the best beer, I think, yeah?
It depends, depends.
Es hängt davon ab, was für ein Bier Sie wollen.
I think you're very successful. Everyone told me about this brewery.
Okay.
What's the famous beer here? Tell me, how do you produce that?
Ähnlich
wie bei deutschen Bieren lassen auch wir dem Bier Zeit. Wir hetzen es nicht, wofür die Engländer leider berühmt sind. Und wir benutzen natürlich britische Zutaten.
What are the British ingredients, please?
So we use
britisches Wasser natürlich, britisches Malz und Hopfen.
From the UK as well, and obviously the yeast too. So All of those are British ingredients or where we can. So as a result, the beer is fresher because the ingredients haven't traveled as far. Yeah.
Beer has a big tradition and a long tradition in the UK. What is the reason why especially beer is so successful and not, for example, wine or only gin or whiskey or something like that?
I think it's partly down to the way we keep it. So we have a special way of serving.
Es ist die Art, wie wir damit umgehen. Wir haben Handpumpen und die Gäste kommen aus aller Welt, um genau diese Art des Servierens zu erleben. Das ist einer der Gründe, warum es erfolgreich ist.
If you haven't tried a cask beer, you need to. The condition and the way it drinks and everything about it is just really good.
Here we can see your equipment, and if I can come in a little bit, how many bottles or liters a year can you produce in these rooms here?
So we can brew two or three times a week in each.
Wir brauen dreimal die Woche, je 800 Liter. Im Ganzen kommen wir auf etwa 80.000 Liter.
80.000, something like that, so that we can get through. It's quite a lot that we can produce, but yeah, we are a small brewery compared to a lot of other brewers. So.
Really? Are you also successful in other parts of Europe or only in the UK? Or do you export it to Germany, for example?
Because we're so small, our beer very rarely leaves Cornwall. We do online delivery.
Weil wir so klein sind, verlässt unser Bier nur selten Cornwall. Wir machen Online-Lieferungen für die UK, aber wir versuchen natürlich so viel wie möglich für die Kunden in Cornwall zu behalten.
Guys, I thank you so much and wish you a lot of success in the next time and all the best for you. Thank you. Bye bye.
You too.
Diese Folge des Britpod wurde dir präsentiert von Romance TV. Willst du noch tiefer in die Welt von Bestseller-Autorin Rosamunde Pilcher eintauchen? Dann schau gerne auf romance-tv.de vorbei.